Kunst für alle. Also wer sind diese alle?
Wie zugänglich ist denn die Kulturlandschaft von Stuttgart eigentlich für Menschen mit Behinderung?
Welchen Spielraum habe ich überhaupt innerhalb einer Institution? Wir ändern jetzt alles, weil das funktioniert halt einfach nicht.
In der heutigen Folge von Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart, geht es zum einen um einen wirklich interessanten Audiobeitrag, den es während dem Jetzt-Festival zu erhören gab. Und wir sprechen mit meinen beiden tollen Gästen über die Öffnung von Kulturinstitutionen und wie diese aktuell funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Ich bin Kimsi von Reischach, ich arbeite als freie Moderatorin, Journalistin und Podcasterin und ich darf im Wechsel mit meinem ganz wunderbaren Kollegen, dem Ingmar Volkmann, diesen Podcast aus der euch und Ihnen wohlbekannten heimeligen Homebase im Stuttgarter Westen moderieren. Einen konkreten Titel für die heutige Folge zu finden, erwies sich als etwas schwierig. Das liegt darin, dass wir zum einen einen partiellen Rückblick auf das eben stattgefundene Jetzt-Festival der Kulturregion Stuttgart machen wollen, aber mit unseren beiden Gästen auch über ihre individuellen Arbeitsweisen und Gebiete sprechen und schlussendlich einen Über- und Einblick geben wollen über Strukturen und angestoßene Transformationsprozesse in kulturellen Institutionen und Museen. Deshalb der ein bisschen vage, aber trotzdem schnittige Titel It's a Match. Ich freue mich auf Gloria Aino-Dziewacz. Sie ist Kuratorin am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, Kunstvermittlerin und Kunsthistorikerin, die an der TU Berlin und der Sorbonne studiert hat. Ein Stipendium an der Akademie Schloss Solitude führte sie von Berlin nach Stuttgart, wo sie heute noch lebt und aktuell an ihrer Dissertation arbeitet. Sie ist Teil des Kuratorienkollektivs Peer to Space. Herzlich willkommen, liebe Gloria.
Vielen Dank.
Und ich freue mich auf Matthias Nagel, Matze. Er ist Experte für Inklusionsberatung im Kunst- und Kulturbereich. Er hat in Stuttgart Medienwirtschaft und Medienmanagement studiert. Er ist blind und seit 6 Jahren als Autor und Redakteur für Audiodeskriptionen tätig. Er trägt dazu bei, Kunst in Museen und Theatern erlebbar zu machen. Herzlich willkommen, lieber Matze.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, alle 2 Jahre veranstaltet die Kulturregion Stuttgart ein regionales Festival. Dieses Jahr stand es unter dem Titel Jetzt, kuratiert vom Stuttgarter Künstlerduo Herbert Mohren. Im September und Oktober gab es 3 Wochen lang Veranstaltungen in verschiedensten Größen zu erkunden. In 19 Kommunen bei fast allen Wetterlagen gab es Beiträge von knapp 70 verschiedenen KünstlerInnen und Kollektiven, VermittlerInnen, AktivistInnen und Initiativen. Gemeinsam habt ihr beiden im Rahmen des Jetzt-Festivals einen 20 Minuten und 29 Sekunden langen Audiobeitrag namens Zusammenfließen konzipiert und umgesetzt. Und genau da würde ich sagen, steigen wir jetzt ein. Und hier noch der kurze Hinweis, wir haben natürlich auch dieses Mal wieder unsere Hör-Taste dabei und wir schauen mal, ob sie heute denn auch zum Einsatz kommt. Zusammenfließen, Klangreise. Was ist denn eigentlich das Konzept dahinter?
Soll ich mal anfangen? Genau. Ja, auch nochmal herzlich willkommen und hallo. Das Konzept dahinter, also die Grundidee von der Klangreise ist eigentlich, dass das ein Vermittlungsformat ist. Es wurde als Vermittlungsformat konzipiert, was versucht, andere Zugänge oder erweiterte Zugänge zu schaffen. Das heißt, es versucht, barrierearm zu agieren. Genau, deswegen hatten wir uns relativ schnell überlegt, dass wir gern über das Auditive arbeiten wollen und so ein Soundstück entwickeln wollen, was quasi dadurch, dass die Kulturregion ja auch verschiedene Standorte hat, man quasi innerhalb des Festivals durch die Region reist, wollten wir, dass auch die Klangreise reisen kann und quasi zu den einzelnen Besucherinnen, zu den Akteurinnen reisen kann, quasi in sich heraus mobil ist und dadurch vielleicht auch barrierearmer funktioniert. Und gleichzeitig war es uns wichtig, dass eine Polyphonie entsteht, dass wir eine Vielstimmigkeit haben, die sich während der Laufzeit des Festivals, aber auch noch erweitert durch die Besucherinnen. Genau, ich weiß nicht, vielleicht mag Matze da noch was ergänzen.
Ich glaube, der Punkt, genau, erstmal vielen Dank für die Einführung. Genau, ich glaube, wir können dann einen Schritt weitergehen, so, weil das jetzt sehr theoretisch ist, auch so, was hieß denn das konkret? Mit was haben wir uns da beschäftigt? Genau, wir haben uns im Prinzip damit beschäftigt, was ja auch Thema immer wieder dieses Festivals sein sollte, so, was macht eine Region eigentlich aus? Und also Kimsi, du hast es ja so schön aufgezählt, so wie herausfordernd das ja auch ist oder hat sich gezeigt auch in deiner Aufzählung, dieses Festival der Kulturregion zu fassen, weil es eben ganz viele unterschiedliche Kommunen mit dabei sind, weil ganz viele unterschiedliche Projekte mit dabei sind, weil es 3 Wochen sind, über die sich das Ganze erstreckt und auch nicht fest an einem Ort, sondern wirklich sich sehr, 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 sehr weit verteilt hat. Und es ging so ein bisschen drum auch, wo finden wir denn hier einen gemeinsamen Nenner? Und deswegen haben wir uns viel damit beschäftigt, so was macht eine Region eigentlich aus? Wie fühlen sich die Menschen aktuell in einer Region oder insbesondere eben dann hier, weil es eben das Festival der Kulturregion eben ist, wie fühlen sie sich denn in der Region Stuttgart? Das Thema Wasser spielte noch eine ganz große Rolle, deswegen auch dieser Titel schlussendlich zusammenfließen. So, weil es ja durchaus auch ein Baustein ist, so hier Kulturregion Stuttgart, es gibt den Neckar, aber er ist an vielen Stellen, hat man, wenn man so vor allem in Stuttgart als Großstadt lebt, nicht so sonderlich viel davon, oder es ist so, die Zugänge sind da zum Wasser sind da durchaus erschwert. Und deswegen haben wir uns dieses Bild eigentlich genommen von Wasser, was so zusammenfließt, weil das eigentlich, das Wasser kennt eigentlich keine Grenzen. So, das ist das fließt und das überwindet eigentlich Grenzen, während wir wenn wir so über kulturelle Themen und über regionale Themen sprechen, dann doch oftmals über Hürden und Barrieren sprechen. Für mich ist dieses Projekt auch eins insofern besonderes, weil sich das doch sehr weit unterscheidet von Projekten, die ich sonst mache, was es aber trotzdem spannend gemacht hat, weil ich also die Idee dahinter von meiner Seite oder warum ich angesprochen wurde, war eben, dass ich, du hast ja vorhin das erwähnt, so das große Thema bei mir ist Audiodeskription. Das heißt, ich arbeite ganz viel übers Auditive, weil ich mich sehr viel in meinen Projekten auch damit beschäftige, selber auch als blinder Mensch, wie den Zugang über andere Sinne stattfinden kann, eben wenn das nicht möglich ist, über den visuellen Sinn Zugänge zu schaffen, weil das eben nun mal nicht möglich ist, sondern wie kann das über andere Sinne funktionieren? Das heißt also auch über den Tastsinn, über den Riechsinn, aber eben auch vor allem ganz, ganz stark über das Auditive. Und deswegen sind das Themen, die mich durchaus beschäftigen. Was ich sonst weniger mache, ist, dass ich besonders aktiv bin aus so einer künstlerischen Perspektive, weil eigentlich geht es mir in meiner Arbeit ganz oft darum, Kunst und Kultur zugänglich zu machen für Menschen mit Behinderung. Und da ist Audiodeskription ein ganz großer Schwerpunkt und ein ganz schönes Mittel, um das zu tun, um mehr Menschen, blinde und sehbehinderte Menschen, wieder den Zugang zu Theaterproduktionen zum Beispiel zu ermöglichen.
Wo kann ich denn diese 20 Minuten, 29 Sekunden aktuell, auch wenn das Festival jetzt schon vorbei ist, die kann ich ja noch hören?
Genau, man kann sie aktuell noch hören auf der Seite von der Kulturregion Festival. Genau, und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, das kam jetzt ganz am Anfang, glaube ich, nicht so heraus, dass wir eine Fortschreibung auch gemacht haben. Das heißt, wir hatten eine Voraufnahme, die halt wie zu Beginn des Festivals halt da war, quasi aus diesen Interviews, die wir geführt haben. Und es war aber auch immer Teil des Formats, dass wir halt während des Festivals an den unterschiedlichen Orten direkt mit den Leuten in Gespräch kommen. Und da gibt es dann diese Fortschreibung. Also das heißt, die einzelnen Stimmen, die einzelnen Gespräche, die einzelnen Aussagen nehmen wir jetzt mit auf in die Klangreise und sind quasi jetzt an der Nachproduktion. Das heißt, es gibt so eine erste Version, die man jetzt noch auf der Webseite hören kann, und dann wird es aber jetzt später auch nochmal eine überarbeitete Version sozusagen geben oder eine zweite Version. Wir hatten ja 3 Fragen gestellt. Also was ist Region für dich? Ich war dann
jetzt was bedeutet Zusammenhalt für dich?
Genau. Was bedeutet Zusammenhalt und was wünschst du dir für die Zukunft? Und anhand dieser drei Fragen haben sich so halt auch so die Themen halt gesetzt. Und klar, in der Region ging es halt viel darum, zum Beispiel Themen, was Matze gerade meinte, hier in Stuttgart haben wir einen Fluss, aber er ist eigentlich gar nicht sichtbar. Das fand ich total interessant, zum Beispiel als Berlinerin. Mir war das gar nicht bewusst, bis ich aufgeklärt wurde irgendwie, dass Stuttgart doch eigentlich so viel Wasser theoretisch hat. Genau, aber auch bei dem Thema Zusammenhalt. Ich meine, wir stehen gerade vor vielen großen Herausforderungen, wenn wir jetzt nur mal einfach auf die Politik gucken oder auch den Klimawandel etc. Das sind viele Themen und ich glaube, die haben da einfach innerhalb dieser Fragen irgendwie auch gingen so ineinander über. Und auch bei dem Aspekt dann, was man sich halt für die Zukunft wünscht. Ich glaube, da war einfach ein großer Moment, einfach auch diese Herausforderung, in dem wir uns gerade befinden.
Genau, und ich glaube, es ging auch um Schnittmengen. Also wenn ich mich so daran zurückentsinne, ist es so, dass ein Begriff, der sehr, sehr oft fiel, war der Begriff Vielfalt. Also wenn es darum ging, was macht die Region denn hier so ganz konkret aus? Und wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, so dass es, wie wahnsinnig schwer es zu fassen ist, auch für dieses, auch für das Festival an sich. So, wir haben Stuttgart als Großstadt in der Mitte, dann haben wir aber ganz viele Regionen außenrum noch. Ich glaube, wir haben ganz oft auch selber auch durch das Festival bin ich zum Beispiel auch an Orte gekommen, wo ich vorher, obwohl ich in der Region aufgewachsen bin, noch nie vorher gewesen bin. Und das ist schon ein Aspekt, glaube ich, wo man drüber nachdenken kann, wie vielfältig diese Region an sich auch ist. Das ist oft in den Gesprächen auch benannt worden. Und wie wenig das aber manchmal auch so im Alltag bewusst ist, weil es so hier sehr stark, man weiß so über Stuttgart ist ein Wirtschaftsstandort, weil Automobilbranche ist hier relativ hochgesetzt beispielsweise. Und Stuttgart jetzt so an sich hat erstmal so ein, würde ich jetzt mal behaupten, so ein eher ein in Anführungsstrichen hässliches Image, was geprägt ist von so Sachen wie Baustellen und so weiter. So, und dann, wenn man aber dahinter schaut, dann merkt man aber, was es denn trotzdem hier noch alles gibt.
Also ich würde vielleicht auch nochmal diesen Punkt, den Matze gerade auch angesprochen hat, nochmal aufgreifen, das Thema Vielfalt. Also das fand ich, ist schön, dass Matze das gerade nochmal so erwähnt hatte, einen wesentlichen Aspekt, weil ich glaube, also gerade im Alltag, jeder hat ja so seinen Teller und seinen Tellerrand irgendwie und seinen Alltag, in dem man sich befindet, seine Bubble vielleicht auch etc. Und wie Matze ja auch meinte, wenn man so ganz kurz mal auf Stuttgart schaut irgendwie, dann gibt es natürlich städtebauliche Entscheidungen, ist eine sehr autogerechte Stadt etc. Das ist jetzt einfach nur, was rein die Infrastruktur, die Architektur angeht. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen Zusammenschluss an diversen Gruppen, die halt einfach hier in Stuttgart, rund um Stuttgart aber auch leben und ganz viele unterschiedliche Orte, die aber alle noch zu dieser Stadt Stuttgart irgendwie dazuzählen. Und ich glaube, das ist total wichtig oder war total schön für uns, genau auch mit den Interviews mit den Menschen, diese Vielfalt halt auch nochmal zu sehen. Und das war ja so ein bisschen auch am Anfang auch eine unserer Grundideen, diese Polyphonie eigentlich oder diese Vielfalt sichtbar zu machen und einen Raum für Dialog zu schaffen, sich miteinander auszutauschen, eine andere Perspektive vielleicht einnehmen zu können und dadurch vielleicht auch einen anderen Zusammenhalt erfahren zu können.
Ja, total cool ist ja auch irgendwo dieses Thema immer von, was ist denn eigentlich Region Stuttgart und wo verlaufen denn da die Grenzen? Deswegen, da sind wir wieder beim Zusammenfließen, also weil hier Grenzverläufe oft sehr, sehr fließend sind. Wenn wir jetzt rüberschauen, Fellbach, Ludwigsburg, das ist so, was gehört hier noch zu Stuttgart und was ist schon nicht mehr Stuttgart? Das ist alles sehr, sehr nah. Ich glaube, das hat man in anderen Regionen manchmal weniger. Da hast du eine Großstadt und das außenrum relativ wenig. Und das ist hier, hast du mit U-Bahn, S-Bahn-Anbindung, aber auch mit durch die Flüsse. Es ist so, Grenzverläufe sind hier wirklich sehr, 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 sehr fließend. So, was ist Stuttgart und was ist das außenrum? So, der Begriff des Speckgürtels fällt ja auch sehr oft.
Wir wollen ja auch über eure individuellen beruflichen Arbeitsweisen und Felder sprechen und da auch eintauchen. Und Gloria, vielleicht darf ich mit dir beginnen. Du bist ja seit 10 Jahren als Kunstvermittlerin aktiv. Und obwohl der Begriff ja jetzt nicht schwierig ist, kann ich mir doch viel und also alles und nichts darunter vorstellen. Was machst du in deiner Arbeit jeden Tag?
Als Kunstvermittlerin, genau. Was macht mich in meiner Arbeit jeden Tag? Vielleicht nochmal ganz kurz dorthin zurück, also dass ich vor knapp 10 Jahren quasi in diesen Bereich gekommen bin. Damals war ich noch Studentin an der Technischen Universität in Berlin und hatte so die Möglichkeit, als erster Studiengang eine Zusatzausbildung bei den staatlichen Museen zu Berlin zu machen. Genau, und die Idee dahinter war damals halt auch von denjenigen, die quasi diese Weiterbildung angeboten haben oder diese Qualifizierung, dass man die Kunstvermittlung anfängt, so ein bisschen aus diesem konservativen Rahmen rauszuholen, ganz klar mit dem Impuls natürlich auch die Museen, die Institutionen zu öffnen für ein breites Publikum. Und das fand ich total spannend, also weil ich das auch extrem wichtig finde in meiner Arbeit, Institutionen sichtbar zu machen, zu öffnen für einfach ein breites Publikum und gerade auch in der Demokratie einfach auch der Auftrag ist, also finde ich, haben Institutionen immer einen Bildungsauftrag. Und das beinhaltet natürlich auch, dass man versucht, irgendwie auch breite Gesellschaftsschichten halt damit zu integrieren. Genau, und wir waren damals, ich hole jetzt so ein bisschen ganz kurz aus und dann komme ich zurück, standen wir vor so ein paar Herausforderungen. Also wir waren zum Beispiel im Bode-Museum, eher ein klassisch-konservatives Museum mit einer klassischen Sammlung, da neue Vermittlungsformate zu machen, die die Räume auch ein bisschen geöffnet haben. Und dann anders funktioniert haben als ein klassischer Ausstellungsrundgang, wo man jetzt eine Person hat, die halt spricht, erklärt etc. Sondern es ging ganz viel darum, einfach Wissen zu teilen. Und diese Hierarchien von Wissen auch einfach aufzudröseln und zu schauen, irgendwie auch die Besucherinnen und Besucher bringen ihr eigenes Wissen mit. Und aus dieser Summe an Wissen kann man vielleicht neues Wissen auch generieren. Und gleichzeitig, wir hatten dann auch Formate irgendwie, wo wir die Gemäldegalerie in Berlin so mit lauten, mit Soundboxen irgendwie bestückt haben und laut Musik gemacht haben. Wir hatten ein Format, wo man sich hinlegen sollte, die Schuhe ausziehen und dann aber auch riechen sollte, also sozusagen die Kunstwerke über andere Sinne wahrnehmen sollte. Und diese Anfänge, die ich damals hatte, die begleiten mich eigentlich bis heute. Also ich entwickle Formate, wie jetzt zum Beispiel die Klangreise, die dann übers Auditive funktionieren, aber auch über Gespräche. Gibt selber auch noch Ausstellungsrundgänge, inzwischen gar nicht mehr so viel, dann eher dann für die kuratorischen Arbeiten, die ich so mache. Genau, aber ich glaube, ein großer Teil ist tatsächlich so Community Building. Also ich versuche eigentlich so ein bisschen aus der Institution heraus zu schauen, was sind Themen, die wichtig sind. Ich arbeite viel mit Schülerinnen auch zusammen. Irgendwie, ich hatte ein Projekt zum Beispiel in den Uferhallen in Berlin, wo ich eine Ausstellung kuratorisch mit begleitet habe und irgendwie 2 Meter weiter gab es eine Schule und es gab, und die Uferhallen, das ist so ein riesiges Ateliergelände irgendwie, was auch frei zugänglich ist. Und die Schülerinnen zum Beispiel haben sich diesen Raum nie so für sich verortet oder gar nicht gedacht, dass er, obwohl es ein Stadtraum ist, ein öffentlicher Raum, dass er auch für sie gedacht hat. Und da haben wir zum Beispiel ein Format entwickelt, wo wir halt mit den einzelnen Künstlerinnen zusammen Workshops gemacht haben, Filme geschnitten haben, eigene Filme aufgenommen haben, dann so quasi Kinoabende gemacht haben mit den Schülerinnen, wo sie dann ihre eigenen Filme sich anschauen kann. Genau.
Wie war die Resonanz?
Total super. Also das ist ja immer, ich glaube, so die Sache, wenn man es nicht weiß, dann weiß man gar nicht, dass es da ist. Und diese Resonanz ist immer total positiv eigentlich in der Regel, weil gerade auch die Schülerinnen und Schüler wahnsinnig viel Spaß an dieser Arbeit halt haben. Und das ist, glaube ich, mir so wichtig in der Arbeit, einfach Räume zu öffnen und Räume sichtbar zu machen.
In deinem Infotext ist zu lesen, dass du dich in deiner Arbeit mit zeitgenössischen Diskursen und der Erforschung neuer Technologien beschäftigst. Was kann ich mir da konkret drunter vorstellen?
Ich bin ja seit mehreren Jahren von Peer-to-Space, was als freies Kuratorinnenkollektiv funktioniert. Und Peer-to-Space agiert so, dass wir keinen eigenen Raum haben. Also wir haben inzwischen eigentlich einen eigenen digitalen Raum. Genau, aber viel auch einfach mit Institutionen zusammenarbeiten und dort uns aber mit digitalen Kunstwerken beschäftigen. Also mit, ja, zum Beispiel VR, Virtual Reality, Augmented Reality. Genau, Tina Sauerländer, die Peer-to-Space gegründet hat, macht das schon über einem Jahrzehnt. Genau. Und da geht es einfach wirklich drum zu gucken, wie Künstlerinnen halt diese neuen, die ja inzwischen nicht mehr so neu sind, diese Technologien, aber diese Technologien auch nutzen und auch erlebbar machen. Und gerade auch mit unserem eigenen digitalen Raum, wenn wir jetzt nochmal zu Kunstvermittlungen kommen, ist natürlich für mich auch da ein Schwerpunkt zu gucken, wie kann man im digitalen Raum vermitteln? Und hat der digitale Raum andere Barrieren vielleicht auch? Funktioniert er anders? Wir hatten zum Beispiel in der Zeit von Corona ein Ausstellungsprojekt, da habe ich mit einer Künstlerin aus Berlin gearbeitet, Zoa Freimann, die aus der Malerei kommt. Und das haben wir dann in den digitalen Raum übertragen und mit Mohsen Harati zusammengearbeitet, der ein Künstler ist, der sich viel im digitalen Raum bewegt. Genau, da eigene Ausstellung halt im digitalen Raum konzipiert und hatten aber auch jede Woche so ein Format, wo wir halt zusammengekommen sind und mit den Besuchern diskutiert haben.
Nehme ich da aber nochmal mit. Also Ausstellen im digitalen Raum heißt?
Ausstellung im digitalen Raum heißt für uns eigentlich, dass wir nicht versuchen, eins zu eins Räume nachzubauen. Was gerade, glaube ich, viel auch in den Anfängen passiert ist, dass man einfach versucht hat, quasi das Analoge ins Digitale zu übertragen, sondern wir arbeiten zum Beispiel mit Räumen wie Mozilla Hubs. Genau, und das bedeutet eigentlich, dass man diese Räume auch digital schon baut, dass aber auch gleichzeitig Künstlerinnen ihre Kunstwerke nicht eins zu eins vom Analogen ins Digitale übertragen, sondern dass sie von Anfang an digitale Kunstwerke schaffen.
Also ich stelle es mir jetzt so vor, dass ich eben nicht nur ein Bild oder wie auch immer einen Beitrag, den ich jetzt in einem Museum sehen kann, vor den ich mich stellen kann, dass der dann digital abgebildet ist, sondern dass der gesamte Raum als solches digital für mich erlebbar ist.
Richtig.
Okay, gut.
Genau.
Kann ich einmal her zurückziehen.
Okay. Genau, und dann gibt's ja auch im Digitalen, also du kannst ja deinen eigenen Avatar dann bauen und dann dich quasi als Avatar durch die digitalen Räume bewegen.
Und könnte ich dann auch eigene Führungen machen?
Ja, genau, das geht. Also man kann sich quasi in den digitalen Räumen, wie zum Beispiel auf Plattformen wie Mozilla Hubs, eigentlich bewegen wie im analogen Raum. Bloß man kann sich also sich eigentlich noch mehr bewegen, weil man hat so den 360-Grad-Blick. Man kann theoretisch auch fliegen zu den einzelnen Kunstwerken.
Du bist jetzt auch nicht nur im digitalen Raum tätig, sondern international auch.
Richtig, genau. Ja, ich bin auch international tätig. Ich hatte jetzt zuletzt Projekte zum Beispiel. Ich hatte letztes Jahr ein Projekt in Kroatien, genau. Da habe ich zusammengearbeitet mit dem Center for Innovative Art. Da haben wir auch eine Ausstellung zusammen gemacht zum Thema Medienkunst. Genau, ich bin jetzt gerade aber auch dabei, ein Projekt mitzuentwickeln, mitzugestalten. Da arbeite ich mit Künstlerkurator aus Lagos, Nigeria, genau, der vor ein paar Jahren die Iwaya Community Biennale gegründet hat und mich und einen anderen Kurator hier aus Stuttgart, Jan Nicola Angermann, eingeladen hat als Gastkuratorinnen. Genau, und da ist die Idee halt, diese Iwaya Community Biennale fürs nächste Mal halt mitzukuratieren. Und gleichzeitig sind wir aber auch gerade im Überlegen, es gibt nämlich auch das Laboratoire in Contempo in Kinshasa, da vielleicht auch Kooperationen anzustreben mit dem Laboratoire Contempo in Kinshasa, aber auch mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
Das ist also genau, ist
quasi um ein Projekt einmal zu nennen.
Es bleibt also sehr spannend. Wann gibt es dazu mehr Informationen? Ist da schon ein Zeithorizont zu erkennen?
Genau, wir sind gerade noch sozusagen am Zusammenziehen, am Zusammenzuhren. Wir werden aber demnächst damit auch öffentlich gehen, eventuell noch dieses Jahr, eventuell zu Beginn 2025.
Jetzt eine letzte Frage in diesem sehr persönlichen, beruflichen Blog. Dein Beginn hier in Stuttgart war ja an der Akademie Schloss Solitude. Was hat dich an dem Stipendienprogramm gereizt? Was hat dich nach Stuttgart gebracht?
Ja, schöne Frage. Die beantworte ich immer sehr gerne, weil ich muss tatsächlich sagen, ich hatte Stuttgart davor gar nicht so auf meiner Landkarte, sage ich jetzt mal. Weder auf meiner beruflichen noch auf meiner privaten. Also ich hatte keinerlei Bezug zu Stuttgart. Dann habe ich von dem Stipendiumprogramm gehört und war tatsächlich am Anfang, dachte ich, finde es total spannend. Ich finde diesen Ansatz total spannend, dass es ja, es gibt ja an der Akademie verschiedene Sparten und dass man einfach die Möglichkeit hat, wenn man dort vor Ort ist, mit Wissenschaftlern, mit Künstlerinnen, mit Autorinnen etc., also mit verschiedensten Leuten aus aller Welt zusammenzukommen und sich über seine Projekte auszutauschen. Du kriegst ein Wohn- und Arbeitsstipendium und bist dort eingebunden quasi in eine große Gemeinschaft. Hast aber auch die Möglichkeit natürlich dazwischen auch zu reisen. Und das Stipendium ist so angelegt, du kannst dich mit dem Projekt bewerben, aber du hast den Freiraum quasi in der Zeit deines Stipendiums. Du kannst theoretisch nichts machen. Dich nur ausruhen etc. Du kannst natürlich aber auch Projekte machen. Und dieser Freiraum und diese Freiheit, die man dort hat, die fand ich total interessant. Also mir ging es tatsächlich so von so einem extremen Arbeitspensum. Ich habe halt fest in der Institution Vollzeit gearbeitet, nebenbei freie Projekte gemacht. Das heißt, so ein Workload von 60 Stunden eigentlich in der Woche gehabt. Und war dann mal am Anfang erstmal so, ich kam ja aus Berlin und an der Akademie hast du so eine wahnsinnige Ruhe. Das war für mich so ganz interessant, so die ersten Tage. Irgendwie ist das einfach wahnsinnig ruhig und ich kann quasi jetzt erstmal mich nur so auf mich besinnen. Und das finde ich immer so das Spannende und das Schöne auch an diesem Stipendium kommen, was ich merke, du hast diese Möglichkeit, nichts zu tun und aus diesem Nichtstun und aus diesem Austausch mit den anderen Leuten, und das ist auch das, was mich eigentlich gereizt hat, entstehen so wahnsinnig viele Ideen. So, und ganz viele neue Projekte, weil du einfach dann die Möglichkeit hast zu diesem transdisziplinären Arbeiten, wodurch auch deine Arbeit einfach nochmal extrem viel Input bekommt und auch nochmal anderen, so einen anderen Radius irgendwie. Und zum Beispiel Projekte wie jetzt mit dem Laboratoire Contempo, was wir jetzt überlegen zu machen, oder auch mit der IVA Community Biennale, die sind dort oben auf der Akademie entstanden, weil ich Aderime Adegypte aus Lagos dort kennengelernt habe, aber auch Lydia und Chris vom Laboratoire Contempo. Und ich glaube, ja, das ist das, was mich einfach so gereizt hat. Einerseits dieser Freiraum und aber auch die Möglichkeit zum transdisziplinären Arbeiten.
Toll, also klingt total spannend. Und auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist ja so wahnsinnig relevant, dann, wenn ihr dann Jahre später dann auch noch irgendwie zusammenkommt und dann an neuen, tollen Projekten arbeiten könnt. Matze, darf ich dich wieder mit ins Boot holen? Ich hatte dich ja jetzt eingangs nur so kurz anmoderiert und so die wichtigsten Facts mal mitgenommen. Aber nimm uns doch mal mit in deine Arbeitswoche, zum Beispiel die nächste Woche. Woran arbeitest du dann?
Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, der Punkt bei mir ist, dass ich dass bei mir nie jede Woche gleich aussieht, sondern dass die immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich steige vielleicht nochmal so ein, wie ich zu meinen Themen auch gekommen bin, oder so ein bisschen auch, was den Werdegang angeht. Ich habe ja, das hast du vorhin ja auch erwähnt, an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart studiert. Ich sage heutzutage, sage ich immer, diesen schönen Satz, irgendwas mit Medien. Und das meine ich auch so, weil es eben erstmal grundsätzlich ein Medienstudium war, Medienwirtschaft im Bachelor und Medienmanagement dann im Master. Und das Ding eben dabei schon durchaus war, dass am Anfang die Frage sehr groß im Raum stand, wie geht es denn überhaupt? Wie geht es überhaupt, dass ein blinder Mensch ein Medienstudium ablegen kann? Weil das ist doch ganz viel, das war so die Annahme, da geht es doch ganz viel darum, um Gestaltung, um visuelle Dinge, um auch Marketing-Dinge, und da geht es ganz viel darum, Flyer zu gestalten. So, das war die Annahme. Die von aus, oder ist heutzutage auch immer noch die, wenn ich darauf angesprochen werde, die Annahme, die von außen so da ist. Und das stimmt natürlich grundsätzlich. Das ist einfach so, dass das ein großer Teil im Medienbereich ist. Aber es gibt durchaus noch sehr viele andere Bereiche. Und es gibt redaktionelle Themen, journalistische Themen. Ich war beim Studentenradio, beim Hochschulradio eine Zeit lang. Was dann aber vor allem kam im Laufe meines Studiums, ist so dieser Gedanke von, lass uns das doch mal umdrehen. Lass uns doch nicht von der Seite immer denken, so was funktioniert denn nicht, sondern lass uns doch gucken, was könnte denn im Medienbereich genau das sein, wo genau meine Expertise gefragt sein könnte. Und das ist eines der ersten Themen, was dann aufkam, wo ich mich heutzutage immer noch viel mit beschäftige, ist so dieses Thema digitale Barrierefreiheit, also Zugänglichkeit im digitalen Raum für blinde und sehbehinderte Menschen primär. Wie ist es, wenn man mit einem Screenreader, mit einem Vorleseprogramm arbeitet, wie kann man Webseiten so gestalten, dass sie zugänglich sind? Ich mach solche Sachen wie App-Testings auch. Also das war einer der Bausteine. Und der andere Baustein, der dann sehr schnell auch kam, ist eben der Audiodeskription. Audiodeskription, vielleicht erstmal nochmal, um das komplett alle abzuholen, ist im Prinzip eine Bildbeschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen, die visuellen Vorgänge erklärt und beschreibt, die in einem, genau, also eine Audiodeskription beschreibt die visuellen Vorgänge für blinde und sehbehinderte Menschen auf einer akustischen Ebene. Und wo es das schon sehr, sehr lange gibt, ist eben im Filmbereich, im Film- und Fernsehbereich. Das läuft dann über den zweiten Tonkanal. Das heißt also, man hat eine Fernsehsendung und es gibt den ersten Tonkanal, das ist der ganz reguläre Ton, der sonst ausgespielt wird. Dann gibt es eben den zweiten Tonkanal, wo eben dann in den, beispielsweise, ich mache ein klassisches Beispiel, wäre der Tatort, wo dann im zweiten Tonkanal eben immer in den Dialogpausen beschrieben wird, wie die DarstellerInnen schauen, wie welche Situationen auf der visuellen Ebene.
Ist das ganz kurz bei allem, wird das bei allem angeboten oder nur bei bestimmten Sachen, also wie zum Beispiel dem Tatort?
Genau, das wird nur bei bestimmten Sachen angeboten, weil einfach, weil es weiterhin auch so ist, dass es eben eine Maßnahme der Barrierefreiheit ist und ganz oft es daran scheitert, dass man eben sagt, braucht man das? Soll man das wirklich machen? Und lohnt sich das denn überhaupt? Also es gibt da sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Also eine große Veränderung war, dass wir seit 2013 eine Änderung im deutschen Filmförderungsgesetz haben, wodurch festgeschrieben ist, dass es eben, wenn Filme in Deutschland Gelder aus der Filmförderung erhalten, dann müssen sie eine barrierefreie Version haben und damit auch eine Audiodeskription. Das wurde zur Bedingung der Filmförderung gemacht. Das hat natürlich dann zu Veränderungen geführt, aber es ist mir mitnichten so, dass mittlerweile dass da weiterhin alles zugänglich ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass im Film- und Fernsehbereich das Angebot in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Das ist schon so, und das betrifft eben den Fernsehbereich, den Filmbereich. Wenn man ins Kino geht, da gibt's die Greta-App, die man sich aufs Handy runterladen kann und die sich dann die funktioniert nach dem Prinzip quasi, du sitzt im Kinosaal, der Film läuft und du schaltest diese App ein und diese App hört mit und synchronisiert dann quasi zu der jeweiligen Stelle, wo du im Film bist, die Beschreibung. Und du kannst dann über deine eigenen Kopfhörer oder dein eigenes Gerät zusätzlich zu dem, was auf der Leinwand ist, die Audiodeskription eben hören. Mhm. Genau, das ist so das Prinzip, was dort stattfindet, genau. Und das waren eben so meine Anfänge, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dann für eine Firma in Tübingen, die Filme in der Postproduktion bearbeiten, erste Projekte gemacht habe, wo ich mit SehnenkollegInnen daran beteiligt war, diese Texte zu erstellen, und wo eben die Frage danach war, vor allem, ist das für mich als blinde Person so verständlich oder muss man diese Texte anpassen? Das ist vor allem die Frage, die da ganz groß immer im Raum steht, und das ist insofern auch wichtig, weil es ganz viele oder aus Kostengründen auch an ganz vielen Stellen so ist, dass sehende KollegInnen meinen, so, sie können das komplett schreiben, ohne nochmal, dass da eine blinde Person drauf geschaut hat. Was aber fatal natürlich ist, weil wir nun mal die Zielgruppe des Ganzen sind. Und im Zuge der Qualitätssicherung ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da mit ins Boot geholt werden. Ja. Und das ist, wie gesagt, das waren so meine Anfänge im Filmbereich. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich mache einzelne Aufträge im Filmbereich schon noch, wenn die da sind, aber habe mich eigentlich deutlich mehr dem Kulturbereich zugewandt. Das hat angefangen vor so 3 Jahren, wo hier das Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart auch eine Status Quo-Analyse gemacht hat zum Thema, wie zugänglich ist denn die Kulturlandschaft von Stuttgart eigentlich für Menschen mit Behinderung. Und da habe ich daran teilgenommen und habe dann so gemerkt, so, warte mal, gerade hier dieser Bereich Theater und Museum, der ist wahnsinnig spannend. Und habe mich dann weiter da reingearbeitet, habe dann auch, man kommt dann sehr, sehr schnell drauf, dass es ein großes Gefälle innerhalb Deutschlands gibt, was den insbesondere den Theaterbereich angeht, weil zum Beispiel, ich war letztes Jahr auch noch auf einer Veranstaltung zum Thema 10 Jahre Audiodeskription am Schauspiel Leipzig, weil es einfach in Leipzig schon seit 2013 so ist, dass man das dort umsetzt. In Berlin ist es sehr weit verbreitet. Also es gibt so Standorte, wo relativ viel schon passiert oder passiert ist in den vergangenen Jahren. Und in Süddeutschland, okay, in München gibt's auch ein paar Angebote, aber da ist es doch so gewesen, dass es da noch relativ wenig gab und der Nachholbedarf sehr, 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 sehr hoch ist. Und wie das eben so läuft, man lernt dann eben Menschen kennen, kommt in diesen Bereich rein. Ich habe dann das Glück gehabt, meine KollegInnen von Hör mal Audiodeskription kennenzulernen, die bundesweit unterwegs sind, was das Thema Audiodeskription angeht, und ganz viele Veranstaltungen auch nicht nur im Kunst- und Kulturbereich, sondern auch im Sportbereich mitbegleiten und die zugänglich machen. Und wir haben uns kennengelernt und haben dann unser erstes gemeinsames Projekt gehabt am Theater Tempus Fugit in Lörrach. Und seitdem bin ich mit Ihnen ganz stark auch dran, dieses Thema in Süddeutschland weiter zu verbreiten und mehr Angebote zu schaffen. Ja.
Wie setzt sich da so dein Kundenstamm zusammen?
Was man dazu zunächst mal sagen muss, ist, dass ich im Moment noch ein Modell fahre von Festanstellung und Freiberuflichkeit. Also ich bin zum einen auf einer 50% Stelle am Jungen Ensemble Stuttgart, wo ich jetzt gerade diese Woche auch wieder war, um eine Audiodeskription für die aktuelle Produktion der Hoffnungsvogel zu entwickeln. Und genau, ich bin 50% eben dort am Haus, auf einer Stelle zum Thema, oder ich bin 50% dort am Haus mit einer Stelle zur Koordination der inklusiven Prozesse. Und der andere Anteil von mir, mit dem bin ich freiberuflich tätig und beratend tätig und vor allem als Autor tätig für Audiodeskription für ganz unterschiedliche Häuser. Und eins unserer nächsten größeren Projekte ist ein Abend mit Live-Audiodeskription am 29. November im Theaterhaus. Das ist ein Comedy-Abend ein Kabarett-Abend vielmehr von Josef Hader, den meine KollegInnen mit Audiodeskription mit begleiten, genau. Und im nächsten Jahr werden weitere Projekte dann kommen am Schauspiel Stuttgart. Wir haben jetzt schon für das Musical Cabaret eine ganz erfolgreiche Veranstaltung gehabt, Anfang Mai zum Louis-Braille-Festival. Das war so der Auftakt am Schauspiel Stuttgart. Da wird es nächstes Jahr weitergehen. Es werden weitere Produktionen am Theaterhaus kommen. Das Theater der Altstadt wird nächstes Jahr noch mit dazukommen. Was den Museumsbereich angeht, der dann ja auch dann mit dazukam, da sind die Schwerpunkte so ein bisschen andere, weil es darum geht, mehr Zugang zu schaffen, im Sinne von der Kunst und Kultur erfahrbar zu machen über unterschiedliche Sinne. Da sind es das Naturkundemuseum in Karlsruhe beispielsweise oder hier in Stuttgart das Lindenmuseum, genau.
Du hattest im Vorgespräch und jetzt auch heute ja ganz kurz darüber gesprochen, über die unterschiedlichen Inklusionsebenen. Also als wir uns im Vorfeld unterhalten hatten, meintest du, ich soll präzisieren, irgendwie spreche ich jetzt von Inklusion, also geht es darum, Inklusion vor der Bühne, auf der Bühne oder hinter der Bühne. Und dass die Diskussion aktuell sehr scharf geführt wird. Kannst du uns da mitnehmen, wieso wird die scharf geführt und was sind die unterschiedlichen Ebenen?
Was heißt scharf geführt? Ich glaube, der Punkt ist der, dass wir, wenn wir über Audiodeskription sprechen, so wie wir das tun, haben wir ein ganz festes Ziel vor Augen. Und dieses Ziel ist, mehr kulturelle Teilhabe zu schaffen. Es zu schaffen, dass mehr blinde und sehbehinderte Menschen den Weg ins Theater oder Museum finden. Weil wir einfach, wenn wir über Inklusion nachdenken im Kunst- und Kulturbereich, dann sprechen wir bei Menschen mit Behinderung und oder blinden und sehbehinderten Menschen ganz oft davon, dass gedacht wird, Kunst und Kultur, da gibt es sowieso nichts für mich. Also weil man das über Jahre erlernt hat, kann ich auch selber aus eigener Erfahrung sagen, dass man über Jahre gedacht hat, da gibt es sowieso nichts für mich. Das ist sehr visuell alles, im Museum insbesondere, da ist ganz viel Dinge, die hinter Glas irgendwie ausgestellt sind, die man sowieso nicht anfassen darf, die nur rein visuell eben da sind. Genau, oder auch im Theaterbereich, das ist, man kann dem Geschehen dann nicht folgen, oder wir kennen genug Beispiele von Personen, wo es dann so ist, wo, von Paaren, wo dann der Ehepartner gefordert war, so irgendwas während der Vorstellung zuzuflüstern. Das hat dann aber auch wieder andere gestört, die mit im Raum saßen. Also es ist so, man hat ganz oft das Gefühl noch immer, Kunst und Kultur, Theater und Museum, da gibt es sowieso nichts für mich. Und deswegen sind wir auf dieser Ebene unterwegs, vor allem die Menschen zu erreichen, die lange nicht mehr im Theater gewesen sind, aufgrund ihrer Behinderung, oder die einfach vielleicht auch noch nie dort gewesen sind. Das sind die Menschen, die wir ansprechen möchten, weil wir ihnen den Weg dorthin ermöglichen möchten. Und dann bedeutet das eben erstmal im ersten Schritt, dass eine Audiodeskription etwas ist, was Kunst und Kultur zugänglich macht. Also es schafft Zugang für Menschen mit Behinderung. Dadurch, dass wir eine Beschreibung anfertigen für ein bekanntes Theaterstück, wie es jetzt eben Anfang Mai für das Musical Cabaret eben passiert ist, um das blinden und sehbehinderten Menschen zugänglich zu machen. Genau. Und das bedeutet eben nicht unbedingt, dass wir uns unsere Arbeit, also sie ist eine Form von Kunst, aber es werden da gern mal Dinge auch miteinander verwechselt. Dass es andere KollegInnen gibt, die dann gerne in eine andere Richtung gehen würden und sagen, wir müssen den Probenprozess verändern und wir müssen ganz früh schon reingehen und eigentlich müssen wir die Stücke auch verändern. Und es ist erstmal gar nicht das, was unser oberstes Ziel ist, weil wir auch sagen, wir wollen das Theaterstück an sich als Kunstwerk nicht verändern, sondern wir wollen es erstmal zugänglich machen. Sondern es geht uns jetzt aber nicht darum, die Kunst hier zu verändern.
Ich würde euch jetzt gerne wieder zusammenführen in diesem letzten kurzen Themenblock. Und zwar, wenn wir jetzt weniger über Theater sprechen, sondern eher über Museen. Eurer Ansicht nach, Und die Frage ist, kommt jetzt sehr simpel daher. Also gibt es eine pauschale Antwort auf diese einfache Frage? Wie hat man früher ausgestellt oder wie wurde früher ausgestellt, beziehungsweise wie wird heute ausgestellt? Ist es eine ganz andere Situation heute oder befinden sich die Museen auch in einem transformatorischen Prozess? Gloria?
Ich wollte gerade sagen, die Frage geht wahrscheinlich an mich. Ich würde vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, ganz kurz den Frage nochmal an Matze weiterleiten, weil ich fand es ganz spannend jetzt auch beim Zuhören, wenn das zugelassen wird. Du gerade ja auch davon gesprochen hast, dass ihr auch versucht, Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nie ein Theater besucht haben oder ganz, ganz lange nicht mehr. Da hat mich jetzt gerade nur nochmal interessiert, wie erreicht ihr diese Leute dann? Also ihr macht bestimmte Formate oder ne? Schafft halt Möglichkeiten der Partizipation, aber mich interessiert dann noch so ein bisschen der Zwischenschritt quasi, wie adressiert man das, wie macht man das sichtbar, dass es jetzt andere Möglichkeiten der Partizipation gibt.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der ganz oft falsch verstanden wird, ist, das Ganze als Gesamtangebot zu verstehen. Ein Begriff, der immer wieder auftaucht, ist der NutzerInnenreise. An anderen Stellen wird das so mit verschiedenen Schritten beschrieben von wie läuft so ein Theaterbesuch ab, und da gibt's auch so ein Modell von 4 Phasen, in die man das unterteilen kann, und das ist eben, da wird oft auch von einem 4-phasigen Modell gesprochen, und zwar von Hinkommen, Reinkommen, Klarkommen und Weiterkommen. Und ich mache es daran mal kurz fest. Es geht im Prinzip darum, wir könnten uns jetzt darauf konzentrieren, nur rein die Audiodeskription, die Beschreibung dieses Theaterstücks zu machen. Ja? Darauf könnten wir uns jetzt konzentrieren. Das ist aber zu kurz gedacht, weil der Theaterbesuch für blinde und sehbehinderte Menschen, der beginnt ja schon viel früher. Der beginnt an dem Moment, wo du zu Hause sitzt überlegst, ob du da vielleicht hingehen möchtest. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir so ein Gesamtangebot dort schaffen, was damit eben beginnt, so wie kommen die Menschen denn überhaupt dorthin? Gibt's eine Wegbeschreibung zu einem Veranstaltungsort? Gibt's die Möglichkeit, Personen an einer Bahnhaltestelle abzuholen? Also es ist mehr dieses Thema eines Gesamtkonzeptes, was eben nicht dabei aufhört, nur rein die Beschreibung eines Stückes zu machen oder was im Museum nicht damit aufhört, dass es einen Audioguide im Museum gibt, sondern es geht auch um die Frage, wie kommt man im Vorfeld dahin? Ticketerwerb ist ein ganz großes Thema. Das würde jetzt zu weit auch führen. Weil ganz oft Ticketportale einfach auch nicht zugänglich sind für Menschen mit Behinderung, ja.
Vielen Dank. Das finde ich total einen wichtigen Aspekt. Deswegen hatte ich da jetzt auch nochmal nachgefragt, das allumfassend und auch nachhaltig zu denken. Und dann komme ich vielleicht auch zurück zu deiner Frage. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Definitionsfrage, was man als früher und was man quasi als heute verortet. Ich gehe jetzt einfach mal von der Zeit aus, an dem ich angefangen habe, Ausstellungen zu besuchen oder auch Ausstellungen mit zu konzipieren, mit zu kuratieren. Und ich glaube so, wenn man jetzt zurückblickt in die Zeit, es gab ja immer wieder auch viele Versuche, das Museum zu demokratisieren. Wenn ich jetzt von meiner speziellen aktiven Zeit spreche, dann glaube ich, der Unterschied ist einmal ein Aspekt, den Matze jetzt auch schon angesprochen hat. Das Ganze, diese Besucherinnenerlebnis erfahrbar und möglich zu machen, vielleicht umfassender zu betrachten. Also es gab ja schon jetzt seit einem Jahrzehnt, 2 Jahrzehnten immer wieder das Versuch, irgendwie diese Hemmschwellen, die institutionellen Hemmschwellen zu überwinden, und immer wieder die Frage, wieso erreichen wir denn bestimmte Zielgruppen nicht? Wieso haben wir nur die und die Besucherinnen etc.? Und ich glaube, dahingehend hat sich einfach viel verändert, dass man klar immer noch auch aus der Institution, aus der Ausstellung, in dem Konzept herausdenkt, aber viel mehr die Besucherinnen und auch einzelne Zielgruppen viel stärker halt mit einbindet. In Bezug auf, was sind die Bedürfnisse, was sind aber auch Themen und wie können wir diese Themen aber auch zugänglich machen und da auch viel verstärkter mit Communities halt zum Beispiel Initiativen zusammenarbeitet. Ich glaube, dahingehend hat sich einfach viel verändert, dass man halt Ausstellung auch nicht mehr so hierarchisch betrachtet, sondern dass man versucht, irgendwie diese hierarchischen Grenzen aufzulösen. Also ich sage jetzt mal diese Hierarchie zwischen Institution und Besucherin, Zielgruppe etc. Und da auch am Anfang dieses Prozess des Ausstellungsmachens, also schon bei der Konzeption auch dieser einzelnen Communities, Initiativen, Besucherinnen einfach mehr mitdenkt und mehr einbezieht.
Gibt es deiner Ansicht nach, Gloria, da ein gelungenes Beispiel für eine Institution, ein Museum, wo da schon ganzheitlich gedacht wird?
Die Frage höre ich auch sehr oft. Also ich glaube, es ist immer so die Frage nach dem Best-Practice-Beispiel. Ja. Und ich glaube, die ist, also aus meiner Warte ist die ganz schwer zu beantworten, weil ich ganz oft die Feststellung mache, so, wir haben jetzt wirklich, oder wir haben in diesem Podcast auch nur die Möglichkeit, Themen anzureißen. Also ich hätte mir auch zu diesem Thema Audiodeskription, oder wenn wir über Audioguides im Museum sprechen oder wenn wir über Tastobjekte, Taststationen, Riechstationen im Museum sprechen, ich glaube, da können wir Stunden drüber sprechen. Ich glaube, es ist ganz viel, was da mitbedacht werden sollte. Und deswegen, ich habe ganz oft die Feststellung gemacht, wenn der eine Punkt an einem Museum funktioniert, dann gibt es aber an einem anderen noch Nachholbedarf. Und ich wiederum spreche jetzt auch nur oder spreche aus dieser Perspektive vor allem Dinge zugänglich zu machen für blinde und sehbehinderte Menschen. Aber dieses Thema Inklusion ist so wahnsinnig weit, weil wir dann auch über taube Personen sprechen, weil wir über RollstuhlfahrerInnen sprechen, weil wir über den ganzen Block der Neurodiversität sprechen. Also deswegen ist es es ist wahnsinnig riesig. Ich finde auch immer diese Frage so, oder beziehungsweise wenn so darüber gesprochen wird, ja, wir wollen zugänglich sein für alle. Ja, wer ist denn dieser alle eigentlich? Und ich glaube, deswegen ist das so wahnsinnig schwer, weil das eigentlich gar aus meiner Sicht zumindest kein Idealbeispiel gibt. Es gibt natürlich gibt es Häuser, die das besser machen als andere, aber das ideale Wunschhaus, das gibt's, glaube ich, nicht, ne?
Genau, vielleicht da noch anschließend. Ich stimme da Matze total zu, was dieses Idealbild angeht und auch dieses Kunst für alle. Also wer sind diese alle? Und ich glaube, da muss man auch immer sehr vorsichtig halt auch gucken, was sind die Möglichkeiten, die wir haben. Weil alle einzubinden ist immer erstens wer sind diese alle? Und natürlich irgendwie eine sehr schöne Wunschvorstellung, sage ich jetzt mal, oder so ein Idealbild. Die Frage ist aber, das ist natürlich auch einfach abzumachen an Ressourcen, an Kapazitäten etc. Also welchen Spielraum habe ich überhaupt innerhalb einer Institution? Wenn wir jetzt zum Thema Barrierefreiheit gehen, also wie viel Gelder stehen mir da zur Verfügung? Wie viel menschliche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, was ja auch wieder an Gelder geknüpft ist? Und ich glaube, da haben wir einfach sehr große Herausforderungen und auch Schranken in den Institutionen, um Dinge dann manchmal auch möglich zu machen. Und ich bin da eher so mal so ein bisschen zu gucken, was sind unsere Ressourcen und was ist unsere Machbarkeit? Und dann vielleicht zu gucken, okay, wir können vielleicht nicht diese in Anführungsstrichen alle erreichen, aber was können wir möglich machen?
Wir können mehr erreichen.
Genau, mehr zum Beispiel erreichen. Und das dann, finde ich, ist mir persönlich immer eher wichtig, das dann sehr nachhaltig zu verfolgen, anstatt zu sagen, wir ändern jetzt alles. Weil das funktioniert halt einfach nicht. Und vielleicht nochmal zu deiner Frage. Ich habe da auch bisher noch keine Institution, wo ich sage, das läuft für mich, das ist so die Idealvorstellung. Aber zwei Häuser, die ich jetzt gerade ganz spannend finde, so von ihren Vermittlungs- und Ausstellungsformaten, ist einmal das Martin-Gropius-Bau in Berlin. Weil ich finde, die zuletzt einfach ganz tolle Ausstellungsformate gemacht haben, / Vermittlungsformate, beziehungsweise auch gemeinsam denken, die wahnsinnig viel mit dem öffentlichen Raum arbeiten. Und ich finde das auch zum Thema Öffnung immer ganz interessant, weil die Museen stehen ja auch für die Frage, wir wollen so eine transparente Membran haben. Und dann geht es immer wieder darum, was ist das Museum, was ist die Institution? Und dann irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man ganz weit wegkommt, was man eigentlich ist. Und ich finde, der Martin-Gropius-Bau bekommt das irgendwie wunderbar hin, zu öffnen und tolle Formate zu machen, die irgendwie anders funktionieren und gleichzeitig aber so seiner Kernaufgabe, dem Ausstellungsmachen nachzukommen. Und ein anderes spannendes Haus vom Programm finde ich gerade das Haus der Kulturen der Welt, die mit ihrer neuen Leitung oder dem Leitungswechsel mit Bonaventure, finde ich, ein wahnsinnig spannendes Programm haben. Und da finde ich aber ganz, also das ist total toll. Ein Freund von mir, Jekasho McWyben, arbeitet dort auch, der ursprünglich aus Kamerun kommt. Genau, der ist jetzt Kurator für Literatur. Und die haben ein sehr diverses Programm und ich finde, das funktioniert aber so gut. oder hat so eine Authentizität, weil halt auch das Team sehr divers aufgestellt ist. Und das finde ich einfach sehr überzeugend, weil ja, dass das sehr authentisch halt auch rüberkommt und man halt auch merkt, die Leute befassen sich einfach wahnsinnig schon lange mit den Themen, die sie dort auch ausstellen.
Genau, was ich abschließend, glaube ich, noch sagen kann, sind so zwei Gedanken, die ich noch dazu habe, ist das eine, weil ich das vorhin so aufgemacht habe, so Inklusion, was gehört denn da alles dazu? Was man immer sagen muss, ist einfach so dieses Thema Schritt für Schritt vorgehen. Weil ich glaube, ich kenne ganz viele Häuser auch, die am liebsten gleichzeitig deutsche Gebärdensprache, Audiodeskription, dann noch leichte und einfache Sprache und Relax Performance und dann noch, was weiß ich was, alles noch mit dazu. Und das am liebsten alles gleichzeitig beginnen möchten. Und das ist, das kann man schon machen, aber ich glaube, dann wird man dem Einzelnen nicht mehr gerecht. Es war ja vorhin auch die Frage im Raum, so wie schaffen wir Zugang? Und ich glaube, wir schaffen ihn dann, wenn wir uns wirklich auf bestimmte Themen konzentrieren und jetzt wirklich erstmal sagen, wir befassen uns jetzt mit diesem Thema und damit fangen wir an, aber das machen wir konsequent und denken es konsequent zu Ende, holen uns da die Expertise eben auch mit ans Haus und sprechen die entsprechenden Personen an und holen uns da Expertise und Beratung und schauen dann wirklich, wie wir Schritt für Schritt vorgehen können, weil nur so können wir zu Nachhaltigkeit und zu einem qualitativ hochwertigen Produkt kommen, weil sonst macht man 5 Fässer gleichzeitig auf und wird nichts mehr so richtig gerecht. Das überfordert das Haus und das überfordert gleichzeitig aber auch, oder es kommt dann gleichzeitig aber auch nicht bei der Zielgruppe an. So, das ist das eine. Und ich glaube, das andere, was auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist einen klaren Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin innerhalb des Hauses für inklusive Themen zu haben. Also weil ganz oft, wenn ich mich über Dinge informiere, dann sucht man nach Informationen und weiß gar nicht, an wen wende ich mich denn jetzt? Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eine Person zu haben, die bei der dieses Thema einfach in der Zuständigkeit auch ist. Für die Außendarstellung, aber auch intern. Man muss da auch dann immer so ein bisschen aufpassen, dass bei dieser Person nicht alles dann anlandet und alle anderen denken, ach, sehr schön, dass du da bist.
Mach mal alles
so, dann können wir uns zurücklehnen und dann geht diese Person vom Haus weg und dann bricht alles zusammen, was man angestoßen hatte. Also es ist so diese Kunst von das ganze Haus mitnehmen, aber trotzdem eine klare Ansprechperson zu haben, an die man sich wenden kann. Das ist für die Außendarstellung auch ganz wichtig.
Wir könnten uns noch total lange unterhalten, aber leider ist unsere Zeit schon zu Ende. Ich darf mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die spannenden und tollen Einblicke in eure Lebens- und Arbeitswelten und die vielen Impulse, die ich auf jeden Fall jetzt schon mitbekommen habe. Und muss jetzt direkt gleich nach Berlin fahren, natürlich irgendwie schauen, was da im Gropius-Museum
Haus? Gropius Bau, genau. Bau. Und was sich natürlich auch lohnt, ins ZKM zu fahren. Da haben wir jetzt im September eine Ausstellung geöffnet, Fellow Travelers, die sich auch sehr viel mit Communities beschäftigt, aber auch ein internationales Programm hat. Also auch gerne nach Karlsruhe fahren und sich dort die Ausstellung anschauen.
ist sogar noch ein bisschen näher natürlich für uns auf jeden Fall. Also danke an euch beide, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um hier zu sein und ja, uns Einblicke zu gewähren. Die nächste Folge von Kunst und Quer, die könnt ihr in ungefähr 2 Monaten hören. Und diese und alle vergangenen Folgen, die gibt es natürlich auf der Website der Kulturregion Stuttgart. Das wäre kulturregion-stuttgart.de oder ganz einfach auf iTunes, Spotify, Deezer und so weiter. Folgt der Kulturregion gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, beziehungsweise abonniert sie oder folgt ihr. Dann seid ihr immer informiert und erfahrt alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Wir würden uns total über Feedback freuen, Anregungen, Kritik und vieles mehr. Und falls ihr Ideen habt, welche Themen wir angehen sollten, beziehungsweise welche Gäste wir einladen sollten, dann schickt uns da doch einfach mal eine Mail. Die Adresse lautet podcast@kulturregion-stuttgart.de. Ich danke euch beiden fürs Dabeisein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wo ihr mehr seid. Macht's gut. Ciao, tschüss.
Einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.